نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة. Sie ist die längste Sura im Koran und sie wurde als eine der ersten Suren in Medina nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Über diese Sura werden viele Vorzüge berichtet. So heißt es in einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wer sie liest, auf ihn haben Batilkräfte, wie zum Beispiel Magie oder Djinn, keinen Einfluss. Oder in einer Aussage des Propheten in Sahih Muslim heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Macht eure Häuser nicht zu Gräbern. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Denn wahrlich, in dem Haus, in dem سورة البقرة zitiert wird, لا يدخله الشيطان. Shaitan betritt es nicht. Also diese Sura, sie zu lesen, ist ein Schutz vor Shaitan. Er kommt gar nicht erst in das Haus, in dem sie gelesen wird. In einem Hadith in Ahmed heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ungefähr sagte, lest den Koran, denn er wird Fürsprache einlegen für ihr seine Angehörigen am Tag der Auferstehung. Lest die zwei glänzenden oder lest die zwei Lichter, Al-Baqara und Al-Imran. Denn sie werden in der Gestalt von zwei Wolken kommen oder wie zwei Reihen von fliegenden Vögeln am Tag der Auferstehung. Und sie werden Beweis einlegen für ihre Angehörigen am Tag der Auferstehung. Also sie werden auch Fürsprache einlegen als Beweis gelten für seine Leser am Tag der Auferstehung. Und es gibt noch andere Überlieferungen über die Verzüglichkeit von Surat al-Baqarah. Natürlich haben die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Koran niemals gelesen, ohne ihn zu verstehen. So wird zum Beispiel über Umar radiallahu anhu gesagt oder berichtet, dass er allein Surat al-Baqarah 7 Jahre lang immer und immer wieder las, um sie gründlich zu verstehen und gründlich umzusetzen. Natürlich ist allein die Rezitation des Koran bringt Belohnung ein. Aber unsere Absicht sollte trotzdem immer sein, den Koran gründlich zu verstehen, um ihn gründlich umsetzen zu können. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Diese Buchstaben und ähnliche andere Buchstaben, die wir am Anfang von 29 Suren im Koran finden, werden Al-Huruf Al-Muqatta'ah genannt, die getrennten Buchstaben. Sie werden, wie ihr seht, zusammengeschrieben, aber getrennt gelesen. Weil nämlich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns das so überliefert hat. Über ihre wahre Bedeutung gibt es keine authentische Basis für irgendeine endgültige Annahme. Also es gibt keine Sahih-Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die uns genau erklären würde, dass die Bedeutung dieser Huruf al-Muqatta'ah diese und diese wäre. Aber natürlich gibt es Versuche von verschiedenen Gelehrten, die Weisheit hinter diesen Buchstaben zu ergründen. Denn nichts im Koran, nicht mal ein Buchstabe, ist ohne Weisheit und Bedeutung offenbart worden. Über diese Buchstaben gibt es verschiedene Auslegungen, was die Weisheit hinter dieser Offenbarung ist. Zum Beispiel heißt es, dass diese Buchstaben das Wunder des Koran bezeugen. Denn sie sagen oder sie deuten darauf hin, dass die Araber, die ja mit denselben Buchstaben geschrieben und gesprochen haben, und wir wissen, zu der Zeit, als der Koran offenbart wurde, waren die Araber ein sehr sprachfertiges Volk. Also es war ein Volk von Poeten, ein Volk von reichem Vokabular. Also die Araber waren ein sehr, was ihre Sprache anging, hatten eine sehr reiche Poesie und sie waren auch sehr stolz darauf, ihre Sprache so gründlich und wirklich gründlich zu beherrschen. Und selbst für diese Araber war es unmöglich, auch nur einen Vers zu produzieren, der so wäre wie ein Vers aus dem Koran. Obwohl der Koran, wie wir sehen, in reiner arabischer Sprache offenbart wurde. Der Koran besteht aus denselben Buchstaben, wie sogar heute noch die arabische Sprache geschrieben wird. Nichtsdestotrotz ist kein Araber oder kein Mensch bis jetzt in der Lage gewesen, etwas Ähnliches wie den Koran zu produzieren und sei es auch nur einen Vers. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Dalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Oder in diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, an dem es keine Zweifel gibt, nämlich, dass dieses Buch 100% ohne Zweifel, ohne irgendeinen geringsten Zweifel von Allah subhanahu wa ta'ala offenbart wurde. Und es gibt keine Zweifel an dem, was in diesem Buch darin steht. Wir hatten hier in Surat al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung gebeten. Wir sagen mehrmals am Tag, wenn wir das Gebet verrichten, Ihdina as-sirat al-mustaqim, rechtleite uns zu dem geraden Weg. Und hier antwortet Allah subhanahu wa ta'ala uns also auf wunderschöne Art und Weise, indem er sagt, dies ist also das Buch, an dem es kein Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Ihr hattet um Rechtleitung gebeten und dieses Buch ist diese Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie schön, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diese beruhigende Art und Weise dieses Buch beschreibt, indem er sagt, La raiba fihi. Es gibt keine Zweifel daran. Verlass dich drauf. Sei unbesorgt. Dieses Buch ist 100% von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wirklich das einzige Buch auf dieser ganzen Erde, das so eine Behauptung in sich trägt. Kein Buch wurde je geschrieben, sei es über eine Ideologie, sei es über irgendeine wissenschaftliche These, sei es irgendein Thema, das in diesem Buch beschrieben wird, dass das von sich behaupten kann, dieses Buch ist zweifelsfrei 100% wahr. Und allein diese Aussage ist schon ein Beweis, dass dieses Buch nur von Allah subhanahu wa ta'ala sein kann. Und wenn ein Mensch ohne Zweifel arbeitet oder ohne Zweifel eine Arbeit tut, dann wird sie ihm wirklich nutzen. Stellt euch eine Beziehung, eine Freundschaft oder eine Arbeit vor, wo Zweifel entsteht. Ist man dann noch bereit, für diese Freundschaft oder für diese Beziehung zu investieren oder zu opfern? Zum Beispiel, wenn eine Frau Zweifel hat an der Treue ihres Mannes. Wird sie dann noch opfern und investieren für diese Beziehung? Nein. Deswegen sollen wir schon von Anfang an klargestellt werden, soll uns schon von Anfang an klargestellt werden, dass dieses Buch ohne Zweifel 100% umfasst werden kann, entgegengenommen werden kann. Wir sollen nicht den geringsten Zweifel haben, dass wenn wir dieses Buch umsetzen, es für uns die Rechtleitung sein wird, nämlich wohin? Zu Allah subhanahu wa ta'ala, Zufriedenheit. Und heute ist ein großes Problem des Muslims, im Gegensatz zu den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er einerseits das Buch nimmt. Er sagt, ich glaube an den Koran. Und andererseits aber voller Zweifel steckt. Zweifel über den Inhalt des Buches, Zweifel über das Ergebnis, wenn er das Buch umsetzt, Zweifel über Zweifel. Im Gegensatz dazu nur ein kleines Beispiel, wie zweifelsfrei, wie voller Überzeugung die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam arbeiteten. Ihr kennt die Geschichte des Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der vor einer Schlacht stand. Also die Schlacht war schon im Gange und er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wo bin ich, wenn ich hier umkomme? Also wenn ich kämpfe und dabei umkomme, wo bin ich dann? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, du wirst im Paradies sein. Weil du hast dein Leben für Allah subhanahu wa ta'ala geopfert, du wirst im Paradies sein. Dieser Sahabi, der des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war gerade dabei, einige Datteln zu verzehren. Und nachdem er das gehört hat, hat er diese Datteln weggeworfen und hat nicht mehr lange gewartet. Er war so voller Überzeugung, er ist in die Schlacht gegangen, ist dabei umgekommen und hat das Paradies erworben. Subhanallah. Also das ist Überzeugung, dass man nicht lange fackelt, nicht lange denkt, nicht lange überlegt und noch anderswo Überzeugungen einholen muss, sondern seiner Überzeugung nach ohne Zweifel seine Arbeit tut. Was ist also dann der Sinn dieses Buches? Wir haben jetzt festgestellt, es ist kein Zweifel an diesem Buch. Wir können es 100% umarmen, 100% praktizieren. Was ist die Funktion dieses Buches? Warum wurde es offenbart? Hudan lil Muttaqin, es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Natürlich kann man mit diesem Buch auch Jinn vertreiben. Natürlich können wir mit diesem Buch auch Krankheiten heilen. Natürlich können wir dieses Buch auch auf schöne Tafeln schreiben und damit unser Haus schmücken. Aber der Hauptgrund der Offenbarung, das Hauptanliegen dieses Buches ist und bleibt eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und so sollen wir dieses Buch auch gebrauchen. Eine Rechtleitung? Aber es gibt doch so viele Menschen, die den Koran lesen und ihr Leben wahrhaftig nicht nach Rechtleitung aussieht. Und ihr Leben wirklich nicht sehr islamisch ist. Und das liegt daran, dass dieses Buch nämlich eine Huda, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen ist. Der Koran selber macht schon eine Bedingung an diese Rechtleitung, knüpft schon eine Bedingung an diese Rechtleitung, indem er sagt, Hudan, ja, eine Rechtleitung, aber lil muttaqin, für die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, sich vor seiner Unzufriedenheit hüten. Ein Muttaqi, Taqwa kommt von einem Wort Waqa. Waqa heißt so viel wie auf der Hut sein oder sich schützen. Auf der Hut sein oder sich schützen. Nämlich vor was? Vor der Unzufriedenheit Allah und vor dessen Ergebnis der Bestrafung im Höllenfeuer. Also daraus ist das Wort dann die Gottesfurcht entstanden. Nämlich ein Mensch, der die Zufriedenheit Allah sucht und sich vor der Unzufriedenheit Allah bewahrt, sich davor hütet. Also ein sehr, was ist das für ein Charakter, der hier beschrieben wird? Ein besorgter, ein bedachter Mensch, der nicht eilfertig seinen Frieden nachhandelt, sondern immer auf der Hut, auf der Vorsicht ist, dass er nicht mit irgendeinem Schritt, mit irgendeinem Fehltritt Allahs Unzufriedenheit auf sich bringen könnte. So ein Mensch, wenn der Koran liest, der findet darin Rechtleitung. Und Taqwa, wie der Prophet ﷺ uns erklärt hat in einem Hadith, ist eine Herzensangelegenheit. Also das Herz muss dieses Bewusstsein in sich tragen. Dieses Gottesbewusstsein, diese Gottesfurcht muss im Herzen des Menschen Platz finden. Und dann wird auch die Rechtleitung Platz finden im Herz des Menschen. Was sind die Eigenschaften dieser Muttaqin? Allah sagt, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Diese Muttaqin haben gewisse Eigenschaften. Erstens, sie glauben an das Verborgene. Sie glauben an das Verborgene, Al-Ghaib. Al-Ghaib ist all das, was unsere Sinne, also die Sinne des Menschen, nicht erfassen können. Was man nicht sehen, nicht hören, nicht schmecken kann. Wie zum Beispiel der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der Glaube an die Engel, der Glaube an Akhira und alles, was mit Akhira zu tun hat, wie die Auferstehung, dass die Menschen Rechenschaft ablegen werden und daraus dann eine Strafe in der Hölle oder eine Belohnung im Paradies folgen wird. Denn der Mensch hat so begrenzte Fähigkeiten. Wenn der Mensch nur das akzeptiert, was seine begrenzten Fähigkeiten, nämlich seine begrenzten Sinne, erfassen können, dann gäbe es wirklich nicht viel, was der Mensch überhaupt glauben kann. Ja, der Mensch sieht noch nicht mal die Sterne am Tag, weil die Sonne da ist. Weil die Sonne so hell ist, dass die Sterne bedeckt werden von dieser Helligkeit. Sollen wir jetzt tagsüber sagen, es gibt keine Sterne? Und jeder Mensch glaubt irgendwann und irgendwo in seinem Leben an Reib, an das, was er gerade nicht sehen kann. Wir glauben dem Arzt, der uns operiert, dass er ein Arzt ist, ohne nach seinem Zeugnis zu fragen. Aber dem Menschen, der zur Zeit seiner ärgsten zur Zeit, also in der Zeit, wo er noch nicht ein Prophet war und auch nachdem ein Prophet geworden ist, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war sogar bei seinen ärgsten Feinden als Sadiq und Amin bekannt, als wahrhaftig und vertrauenswürdig. Und ihm sollen wir nicht glauben, dass er eine Offenbarung von Allah bekommen hat, nämlich der Koran. Also sie glauben an das Verborgene, an Allah subhanahu wa ta'ala und all die anderen Dinge, die unsere Sinne nicht erfassen können, über die uns aber der Koran berichtet. Und was machen sie dann? وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Und sie verrichten das Gebet. Und hier steht nicht, sie beten, sondern sie verrichten das Gebet. Nämlich, das Gebet so zu machen, also so zu verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns überliefert hat. Wie es auch in einer Aussage des Propheten heißt, sallallahu alaihi wasallam, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Betet, so wie ihr mich sagt, dass ich bete. Nämlich zur richtigen Zeit, mit all den Säulen des Gebetes, ohne die das Gebet nicht gültig ist, mit der Reinheit, die wir zu erlangen haben, bevor wir uns zum Gebet aufstellen, und all die anderen Dinge, die mit dem Gebet und der Verrichtung des Gebets zu tun haben. Also kein Mensch kann kommen und sagen, ich fühle mich einfach wohler oder ich bin Allah einfach näher, wenn ich abends mich vor meinen Tisch hinsetze und meine Hände falte und mein Herz einfach ausschütte. Das ist mein Gebet. Ich muss nicht so beten, wie die Muslime das uns beibringen. Ja, nein, wir können hier nicht unsere eigene Prioritäten setzen, sondern wir halten uns an der Lehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam und verrichten das Gebet. Und was machen wir im Gebet vor allem? Das, was der Mensch am höchsten hält, seinen Verstand, seine Nase, man sagt ja, der hat eine hohe Nase oder der ist hochnäsig, das setzen wir mehrmals am Tag und mehrmals in einem Gebet auf den Boden und verneigen uns so vor Allah subhanahu wa ta'ala's Allmacht und zeigen symbolisch, dass wir wirklich Gottes Ergebene sind. Was tun sie noch? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Und von dem, womit wir sie versorgt haben, spenden sie oder geben sie aus. رَزَقْنَاهُمْ kommt von einem Wort, das wir schon oft gehört haben, Rizq. Rizq ist die Versorgung von Allah. Das wird meistens für das Materielle, die materielle Versorgung gebraucht. Aber Rizq ist eigentlich im Allgemeinen jede Art von Gutem, das von Allah, ob es materiell ist oder immateriell, uns zukommt, womit wir versorgt werden. Und von all dem, womit Allah uns also versorgt, mit anderen Worten, wir haben uns ja auch nicht selber erschaffen, sondern wir werden ja auch versorgt, warum sollen wir also nicht auf der anderen Seite davon ein wenig weitergeben? Also ein Muttaqi ist nicht ein egoistischer, ein selbstbezogener Mensch, sondern er denkt in all dem, was er hat, ob es materiell ist oder immateriell. Materiell wäre zum Beispiel Geld oder Kleider oder Essen. Und immateriell wäre zum Beispiel ein gutes Wort, ein Lächeln oder Zeit, die er jemand anderem geben kann oder Hilfe, die er für jemand anderen leisten kann. In all diesen Dingen denkt er nun nicht nur an sich, sondern auch an seine Mitmenschen und gibt weiter davon. Und dabei hat er immer im Sinn, dass wenn Allah ihn nicht versorgen würde, er ja auch nichts davon hätte. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Das Wort يُنْفِقُونَ kommt von نَفَق. نَفَق heißt auch der Tunnel. Oder ein anderes Wort, das von derselben Wurzel kommt, heißt المنافق, der Heuchler. Diese Wörter haben alle damit zu tun, mit dieser Zweiseitigkeit. Nafaq ist ein Tunnel, hat zwei Ausgänge. Von der einen Seite geht man rein, von der anderen Seite geht man wieder raus. Der Munafiq ist der Zweigesichtige. Zu den einen Menschen hat er das eine Gesicht, zu den anderen hat er ein anderes Gesicht. Und genauso, Nifaq ist auch die Zweigesichtigkeit. Und Yunfiqun, sie geben aus, also von der einen Seite erhalten sie, nämlich von Allah, und auf der anderen Seite geben sie auch weiter. Sie stauen es nicht bei sich auf und behalten nicht alles für sich, sondern sie geben, spenden, geben weiter an andere Menschen. Und das kann in verschiedener Art und Weise gemacht werden. Erstmal gibt es natürlich diese Pflichtabgabe für alle Muslime, die dazu in der Lage sind, die wir Zakat nennen. Diese jährliche Abgabe, die man auch Armensteuer nennt, oder wie gesagt die Zakat nennt, die jeder Muslim, der dazu in der Lage ist, von seinem Geld, von seinem Besitz abzugeben hat. Aber hier ist nicht nur Zakat gemeint, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, sondern auch jede Versorgung, die wir zum Beispiel, mit der wir zum Beispiel unseren Familien versorgen. Auch das ist eine Versorgung, die Allah gibt uns und wir geben weiter, um unsere Familien damit zu versorgen. Und dann, wenn wir den Kreis noch erweitern, nicht nur die Familien, sondern auch Fremde, Arme, Bedürftige, Waisen, Witwen, jeder, der etwas von unserer Hilfe in Anspruch nehmen kann, die auch versorgen und auch an sie denken und nicht, wie gesagt, selbstbezogene, egozentrische Menschen sind. Das passt nicht zu dem Charakter eines Muttaqi. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Und, wie sind diese Muttaqi noch? Sie glauben an das, was auf dich herabgesandt wurde. Mit dich ist hier Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemeint. Sie glauben an all das, was auf dich herabgesandt wurde, nämlich in der Form des Koran und auch andererseits in der Form des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also alles, was auf den Propheten herabgesandt wurde, in der Form des Koran, den wir hier vor uns haben, und auch in der Form des Sunna, weil Allah SWT über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt im Koran, وَلَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Und wahrlich, er spricht nicht von seiner Hawa, von seinen Bedürfnissen oder von seinen Trieben heraus. Nein, es ist alles Wahyun, alles Offenbarung, die ihm offenbart eingegeben wird. Also der Prophet sallam spricht auch in seiner Funktion, wo er nicht den Koran gerade weitergibt, sondern einfach nur, was wir nennen, Sunna oder Hadithe weitergibt, hat er dort auch die Funktion der Weitergabe von Offenbarung. Also auch an den Koran und an die Sunna glauben. وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Und sie glauben auch an das, was vor dir herabgesandt wurde. Wie zum Beispiel das Buch, das wir Tora nennen. Oder auch das Buch, das wir Injil oder Evangelien nennen. Auch an das glaubt ein Muttaqi. also ein Muttaqi ist nicht ein Engherziger oder ein vorurteilsbeladener Mensch, der alles andere negiert oder alles andere ablehnt, außer dem Koran. Nein, er glaubt an den Koran und an die Sunna. Und er weiß genau, dass auch vor dem Koran andere Bücher von Allah herabgesandt wurden, die auch andere Völker erhalten haben, die aber jetzt nicht mehr, nach der Offenbarung des Koran, nicht mehr gültig sind und wir deswegen nur den Koran praktizieren. Nichtsdestotrotz glauben wir trotzdem, dass andere Bücher von Allah offenbart wurden. Und wir sehen, in diesem Glauben stehen wir eigentlich alleine gegenüber den anderen Weltreligionen. Wenn wir uns die Juden ansehen, dann verleugnen sie eigentlich zwei Bücher, in denen sie die Evangelien, auf Isa a.s. offenbart wurde, und auch den Koran verleugnen. Die Christen dagegen verleugnen mindestens eins, indem sie den Koran verleugnen. Und die Muslime sind die einzigen, die Tora, Koran und Injil, alles als von Allah geschickte Bücher, im Ursprung von Allah geschickte Bücher, akzeptieren und ehren. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Und an das Jenseits, an Akhira, glauben sie mit Überzeugung, oder sie sind fest überzeugt von ihrem Glauben an Akhira, an Jenseits. Und Yaqin ist eine hohe Stufe oder vielleicht sogar die höchste Stufe von Glauben. Also sie glauben nicht nur, sondern Yaqin ist ein Glaube. Yaqin ist ein Glaube oder ein Zustand, der dein Herz, dein Verstand und deinen Willen unterwirft. Also du bist so fest überzeugt von einer Sache, dass dein Herz, Verstand und dein Willen alles diesem Glauben hinterhergeht, alles diesem Glauben unterworfen ist. Und so ein Glaube sollen wir an das Jenseits haben, an die Auferstehung, an den Hisab, dass wir vor Allah stehen werden und Rechenschaft ablegen werden, und an die Belohnung und die Bestrafung in Form von Hölle und von Paradies. Also ein Muttaqi hat seine Augen nicht nur auf Dunya oder nicht nur auf den schnellen Nutzen in Dunya und auf das, was ihm hier schaden oder nützen könnte, sondern seine Augen sind immer mit Überzeugung auch auf das Jenseits gerichtet und seine Taten sehen dementsprechend aus. وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ. Diese Menschen sind also die, die Allah al-Muttaqin nennt. Und was wird mit ihnen sein? Ulaika ala hudam min rabbihim. Hier kommt der Stempel, der Siegel von Allah subhanahu wa ta'ala, die Auszeichnung. Allah bezeichnet sie als, das sind diejenigen, die auf der Rechtleitung ihres Herrn sind. Ulaika ala hudam min rabbihim. Das sind also die, die auf der Rechtleitung ihres Herrn sind. Ihr wolltet Rechtleitung? Ihr habt Allah darum gebeten, dass er euch rechtleitet? Dann müsst ihr so werden, denn Allah sagt über diese Menschen, das sind die, die auf der Rechtleitung von ihrem Herrn sind. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und das sind die Erfolgreichen. Das Wort Hudan müssen wir noch einmal erklären. Im Deutschen übersetzen wir das oft als Rechtleitung oder richtigen Weg zeigen oder auf den richtigen Weg leiten. Im Arabischen hat das einen bisschen weiteren Bedeutung. Und zwar heißt Hidayah oder Huda im Arabischen, den richtigen Weg zu zeigen, auf diesen richtigen Weg zu führen und bis zum richtigen Ziel zu bringen. Also all das fällt in die Bedeutung von Al-Hidayah oder Huda rein. Wenn wir also Allah subhanahu wa ta'ala um Huda bitten, dann bitten wir darum, dass er uns den richtigen Weg zeigt, uns auch darauf führt und uns bis zum richtigen Ziel bringt. Und so sind also die, die diese Eigenschaften, die vorhin genannt wurden, in sich tragen, sie ausleben und praktizieren, dass die auf dieser Rechtleitung bis zum richtigen Ziel kommen von ihrem Herrn. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und das sind die Erfolgreichen, nämlich erfolgreich in Dunya, indem sie den Dien praktizieren, indem sie die Religion praktizieren, und erfolgreich im Jenseits, was wirklich der wahre und gründliche Erfolg ist. Al-Muflih ist der Erfolgreiche. Dieses Wort wird auch für den Bauern gebraucht. Al-Muflih wird auch für den Bauern gebraucht. Warum? Was macht ein Bauer? Er sät und er erntet. Und diese Ernte, dieses Ernten, ist also der Erfolg, den der Bauer hat. Al-Muflihun ist der Erfolg auf der ganzen Linie. Also nicht nur ein Teilerfolg oder nur einen Teilsieg davontragen, sondern Al-Muflihun sind diejenigen, die auf der ganzen, kompletten Linie erfolgreich sind. Nämlich, sie werden im Jenseits von der Strafe bewahrt. Das wäre ja schon mal ein genug Erfolg für uns. Aber dabei bleibt es nicht, sondern sie werden von der Strafe bewahrt und sie werden zur Belohnung, zum Paradies geführt werden. Also ein ganzer, kompletter Erfolg, den Allah diesen Menschen verspricht, die diese Eigenschaften tragen. Aber diese Eigenschaften, hinter all diesen Eigenschaften steckt natürlich viel Arbeit und Ausdauer und Standhaftigkeit. Was nochmal in diesem Wort Al-Muflihun auch zusammengefasst wird. Denn wie ich euch schon sagte, heißt Al-Muflih auch der Bauer. Jetzt hört euch ganz kurz nochmal den Bauer und seinen Alltag nochmal kurz vor. Was tut der Bauer? Sitzt er faul rum, hat große Ideen und große Hoffnungen und wünscht sich dann nächstes Jahr eine riesen Ernte einzuholen? Oder steht er früh morgens schon auf, arbeitet hart, bewahrt seine Saat vor Untieren, Unkraut oder Ungeziefer, bleibt das ganze Jahr wachsam und auf der Hut, dass seiner Saat nichts passieren kann, und dann nach einem langen Jahr von Mühe und Arbeit und Schweiß und Fleiß bringt er dann erfolgreich seine Ernte ein. Und genauso soll es auch mit uns sein. Der Dien oder die Religion, der Erfolg, den wir haben wollen, oder diesen Weg auf diese Rechtleitung zu begehen, bedeutet nicht, dass wir nur rumsitzen und große Gedanken über die Rechtleitung haben, große Gedanken über den Koran haben und es dabei dann belassen. Sondern dahinter steckt viel Arbeit, viel Mühe und ständige Taqwa, ständige auf der Hut sein. Auf der Hut sein, dass man Allahs Unzufriedenheit nicht doch noch erwirbt oder die guten Taten, die man gemacht hat, nicht auf irgendeine Weise wieder verliert. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna minal muflihin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة Vers 6 und 7. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, die den Glauben verweigert haben, es ist gleich für sie, ob du sie warnst oder ob du sie nicht warnst. Sie werden nicht glauben. In diesen zwei Ayat wird Allah subhanahu wa ta'ala eine zweite Gruppe von Menschen besprechen. Die erste Gruppe waren, die wir letztes Mal besprochen haben, die Gruppe der Muttaqin, die der Gottesfürchtigen. Muttaqin sind die Menschen, die gewisse Eigenschaften haben. Diese Eigenschaften verhelfen ihnen dazu, dass sie bei Allah als Al-Muflihun, als die Erfolgreichen ausgezeichnet werden. Als die Erfolgreichen bei Allah stehen dürfen. In seiner Liste von Menschen, von verschiedenen Kategorien, dieser Mensch ist so, dieser Mensch ist so, dieser Mensch ist so. In dieser Kategorie gelten die Muttaqin als die, die Erfolg bei Allah haben werden. Aber nicht alle Menschen sind so. Es gibt eine andere Gruppe, eine zweite große Gruppe von Menschen, die Gruppe der Kafirun, der Glaubensverweigerer. Kafara, dieses Wort, das wir immer übersetzen als sie sind ungläubig oder sie verweigern den Glauben. Kafara heißt wörtlich verdecken oder bedecken. So heißt im Arabischen auch die Nacht Kafir, weil die Nacht, wenn sie kommt, mit ihrer Dunkelheit alles bedeckt. Oder der Bauer wird auch Kafir genannt, weil er den Samen in der Erde mit Erde bedeckt. Daraus ist dann das Wort Kafir, der Glaubensverweigerer, entstanden, weil er die Wahrheit mit seiner Verweigerung bedeckt. Die Wahrheit, nämlich den Glauben an Allah, den Glauben an den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mit seiner Ablehnung, mit seiner Verleugnung bedeckt. Und er verweigert also damit den Glauben. Hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala in sehr harten Worten über die Glaubensverweigerer. Er sagt, wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, den Glauben verweigern, es ist gleich für sie, ob du sie warnst oder nicht warnst. Wer ist hier mit du gemeint? An Wortahum, ob du sie warnst, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Menschen zum Glauben an Allah, zum Glauben an den Propheten, zum Glauben an den Koran einlud. An Wortahum, Nabara heißt warnen, und zwar eine bestimmte Art von Warnen. Nabara im Arabischen ist das Warnen mit Milde, so wie ein Vater seinen Sohn warnt. Also nicht Angst und Schrecke einjagen und auf so eine Art abschrecken und warnen, sondern wie ein Vater seinen Sohn mit Liebe und mit Milde warnt, mit Wohlwollen warnt, indem er sagt, Kind, geh nicht zum Feuer, sonst wirst du dich verbrennen. Zum Beispiel so. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch die Menschen gewarnt, mit Milde, mit Schafacha, mit Nachsicht und mit Wohlwollen. Ob du sie jetzt warnst oder ob du sie nicht warnst, also ob du ihnen von der Wahrheit erzählst ob du ihnen von der Strafe im Höllenfeuer erzählst oder ob du sie nicht erzählst, la yu'minun, sie werden nicht glauben. Das ist das Urteil von Allah über diese Menschen. Ein sehr hartes Urteil. Dann sagt Allah, khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah hat über ihre Herzen und über ihr Gehör ein Siegel gelegt. Er hat ihr Herzen und ihr Gehör versiegelt. Siegel ist etwas, was wir heute nicht mehr so kennen. Siegel ist das zum Beispiel, was man über einen Brief setzt, wenn man nichts mehr reinschreiben will und keiner, der nicht befugt ist, es mal aufmachen soll. Also nichts soll mehr rein und nichts soll mehr raus. Macht man so ein Wachsiegel drauf als Sicherung, dass das ist jetzt fest verschlossen. Und genau das, oder auch in manche Gefäße werden Siegel gestopft, damit wirklich nichts mehr raus kann und nichts mehr rein kann. Und genau das hat Allah mit ihrem Herzen und ihrem Gehör gemacht. Da kann also die Wahrheit nicht mehr rein und die Wahrheit kann ihren Herzen und ihrem Gehör nichts mehr nutzen und nicht zu ihren Herzen gelangen. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Und über ihre Augen, über ihr Augenlicht, ist eine Hülle, ein Vorhang gelegt. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und für sie wird es eine gewaltige Strafe geben. Azim ist gewaltig oder groß und Azab ist die Strafe. Jetzt ist die Frage, erst hat Allah ihr Gehör und ihre Herzen selbst versiegelt und dann sagt er, für sie wird es eine Strafe geben. Warum? Wenn Allah doch ihnen die Chance für die Rechtfertigung selbst genommen hat, warum bestraft er sie dann? Hier steht ja eindeutig, khatam Allahu ala qulubihim. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör selbst versiegelt. Und wenn das Herz versiegelt ist und kein Iman mehr rein kann, kein Glaube mehr rein kann, dann was kann der Mensch dafür, wenn der Iman keinen Weg zu seinem Herzen findet? Und es ist aber so, dass diese Menschen nicht mit versiegelten Herzen und Gehör erschaffen wurden. Alle Menschen wurden auf Fitra erschaffen, auf dem natürlichen Zustand, auf der natürlichen Veranlagung. Jeder Mensch hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer die Möglichkeit, zwischen zwei Wegen zu wählen. Den Weg zu Allah und den Weg, der von Allah wegführt. Und Allah hat, wie in den meisten Tafsir steht, diese Menschen oder die Herzen dieser Menschen erst versiegelt, als ihr Trotz und ihr Bestehen auf Unglauben klar wurde. Als ihr Trotz und ihr Bestehen auf Unglauben schon erwiesen war. Und als Strafe für ihren Unglauben, als Strafe für ihre Beständigkeit und ihren Trotz, hat Allah ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt. Es ist so, wenn jemand zum Beispiel Augen hat und sie aber selber schließt, wenn jemand Verstand hat, aber selber etwas nicht verstehen will, wie kann jemand dann von außen ihm helfen, etwas zu verstehen oder etwas zu sehen? Wenn zum Beispiel jemand in einen Raum geht, der hell beleuchtet ist und seine Augen zumacht und sagt, oh, hier ist aber dunkel. Wie kann jemand dann ihm überzeugen, dass, guck, mach doch die Augen auf, es ist hell hier. Genauso ist der Glaubensverweigerer, wenn er eine Sache nicht akzeptieren will, dann wird es auch nicht nützen, ob man sie warnt oder nicht warnt, er wird sie nicht akzeptieren. Und Gründe für diese Verweigerung gibt es viele. Einer der großen Gründe ist bestimmt die Liebe zu dieser Welt. Hubbud Dunya. Der Angst vor Verlust irgendwelcher materiellen Dinge, die diese Welt betreffen. Wenn ich gläubig werde, dann werde ich meinen Status verlieren. Wenn ich diesem Mann folge, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann werde ich ja ein Folger werden und meine Führungsposition wird in Gefahr geraten. Wenn ich den Islam annehme, dann muss ich fünfmal beten in der Reihe von ärmlichen und ärmlich gekleideten Menschen. Was ist dann mit meinem Ansehen und mit meinem Prestige? All diese Dinge, die nur die Gefahr des Verlustes in Dunya betreffen, sie halten unter anderem ab, den Menschen die Wahrheit zu erkennen oder die Wahrheit zu akzeptieren. Sie lassen sie nicht verstehen, was sie nicht verstehen wollen. Allah hat also ihre Herzen und ihr Gehör als Strafe versiegelt und wohlwissend, und Allah weiß alle Dinge, wohlwissend, dass in diese Herzen auch kein Khair mehr hineingehen wird. Also Allah wusste, dass diese Herzen nicht mehr fähig sind, Khair oder Gutes oder Iman und Wahrheit aufzunehmen. Und diese Ohren Gutes und Iman nicht mehr hören wollen und diese Augen Gutes und Iman und Wahrheit nicht mehr sehen wollen. Und hat sie deswegen als Strafe versiegelt und verhüllt. Und für sie wird es eine strenge, für eine gewaltige Strafe geben. Warum versiegeln wir zum Beispiel eine Sache? Warum versiegeln wir zum Beispiel eine Flasche oder ähnliches? Wenn wir genau wissen, daraus oder darein soll jetzt nichts mehr kommen. Daran soll oder wird nichts mehr kommen und daraus soll bitte auch nichts mehr rausgehen und kommt auch nichts mehr raus, was für uns von Nutzen sein kann. Und genauso wusste Allah SWT genau, als er sie bestrafte mit dieser Versiegelung, mit dieser Absperrung von der Wahrheit, er wusste genau, dass diese Herzen, diese Ohren und diese Augen keine Wahrheit mehr aufnehmen können. Und das hatten diese Ungläubigen auch schon zur Genüge bewiesen. Und ihr Gehör oder ihre Herzen wurden auch zur Strafe deswegen versiegelt. Ihr kennt vielleicht einen Spruch oder einen Grundsatz in der Physiotherapie. Man sagt, use it or lose it. Ja, habt ihr bestimmt schon gehört. Das benutze deine Beine oder deine Muskeln oder verliere sie. Weil nur durch das Benutzen von etwas bleibt es stark und aktiv. Diese Menschen haben ihre Ohren und ihre Herzen niemals benutzt, um die Wahrheit zu finden. Diese Menschen, die Allah zur Bestrafung versiegelt hat, haben nie ihre Sinne, ihren Verstand, ihre Herzen dafür benutzt, um die Wahrheit, um Allah subhanahu wa ta'ala zu finden. Und weil sie es dafür nicht benutzten, wofür Allah es ihnen gegeben hatte, wofür Allah die Menschen erschaffen hat, deswegen hat Allah sie versiegelt und ihnen für diese anderen niederen Nutzen gelassen, für die sie immer gebraucht haben, nämlich nur Nutzen dieser Welt. Wenn man etwas nicht für den richtigen Sinn nutzt, stirbt es ab. Genauso ist auch mit unseren spirituellen Kräften, wie das Herz, die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, wie das Gehör, die Fähigkeit, die Wahrheit zu hören und die Augen, die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Das war also die zweite Gruppe der Menschen, diejenigen der Ungläubigen. Ab der nächsten Aya wird dann eine dritte Gruppe von Menschen besprochen, die um einiges detaillierter beschrieben wird. Die Gruppe der Heuchler oder der Munafiqin. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك